Schön, dass ihr da seid. Ich möchte die Predigt beginnen. Ganz neu habe ich, glaube ich, noch nie so gemacht und ist vielleicht auch für euch herausfordernd, und zwar mit einer kleinen Umfrage. Ihr habt jetzt meine Erlaubnis, ihr dürft euer Smartphone kurz rausholen, den QR-Code scannen und mir einmal ganz anonym, also es ist wirklich ganz anonym, habe ich extra eingestellt, mir beantworten: Wie geht es dir eigentlich heute Morgen? Ich habe nicht die Chance, jeden Einzelnen anzusprechen, was gerade so los ist. Aber ich glaube, dass es manchmal gut tut, die Frage ehrlich beantworten zu können. Hey, wie geht es dir eigentlich gerade im Moment? Ich persönlich, während ihr Zeit habt, die Umfrage zu machen, ich bin wieder mal ganz schön nervös, ich weiß gar nicht warum, ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier stehe. Tatsächlich jetzt das zweite Mal, dass ich eine Segnung machen durfte, also auch das hätte man jetzt erwarten können. Könnte irgendwann die Nervosität abnehmen, passiert aber nicht. Genau, aber deshalb, bei mir ist so vielleicht neutral, aber eigentlich auch eher gut, weil ich nicht so viel habe, wo gerade schwer viel auf mir lastet. Genau. Das ist so meine Perspektive. Und ich habe den Luxus, ich sehe das zwar bei mir am iPad, aber ich glaube, macht es gerne mal auf, dass alle das sehen, diese Zusammenfassung. Wenn ihr euer Handy gerade in der Hand hattet und es nicht wegtun wollt, dann macht doch gerade die Bibel-App auf. Das schadet vielleicht nicht. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, nutzt gerne die Bibel-App. Ansonsten lasst das Handy gerne in der Tasche. Die Zusammenfassung sagt, bei uns ist der Großteil, ja, ist okay, eher gut, ist jetzt nicht das Beste, wie ich mich sonst immer gefühlt habe. Ein paar geht es sehr gut, das freut mich sehr, aber ein paar geht es auch eher schlecht oder schlecht. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist wichtig, dass wir das aufnehmen. Wie geht es eigentlich gerade mir persönlich? Und das Gute ist, das haben wir gerade quasi schon ein bisschen gehört in dem, was wir den Kindern zugesprochen haben, hey, egal wie es mir persönlich gerade geht, egal was gerade in meinem Herzen passiert, egal wie viel Lasten auf mich warten, wir dürfen Gott mit ins Boot holen. Und ich möchte das gerne am Anfang dieser Predigt machen. Ich möchte euch einladen, wenn es dir richtig gut geht, und es scheint dir den meisten eher gut zu gehen, dann dank Gott dafür. Dank Gott dafür jetzt in der stillen Zeit, die wir gleich haben werden, dass es dir gut geht. Dank Gott für die guten Dinge in deinem Leben. Und wenn es dir gerade schlecht geht, dann leg es vor Gott hin. Gib ihm das ab. Mach dein Herz frei für das, was Gott dir in dieser Predigt sagen möchte. Ich schließe diese kurze Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Gott, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Wir danken dir für all das Gute, was passiert. Und wir danken dir, dass wir auch mit unseren Sorgen und Ängsten, mit dem, was uns belastet, zu dir kommen dürfen. Danke, dass du das uns erleichtern möchtest. Danke, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für dich und dein Wort. Mach uns frei von allem, was uns ablenkt. Amen. Ich habe von mir selber gelernt, wenn ich mich unwohl fühle, dann ist das ein berechtigtes Gefühl. Aber meistens sind die Ursachen dafür keine Berechtigung, dass ich mich so fühle. Meine Emotionen, die ich habe, sind nicht immer berechtigt. Nicht all das, was ich wahrnehme, sorgt dafür, dass ich mich freue. Nicht alles sorgt dafür, dass ich sauer werde. Aber nur weil ich sauer werde, heißt es nicht, dass ich jedes Recht habe, sauer zu sein. Und ich fand diesen Gedanken nochmal wichtig. Wo sitzt der Noah? Da. Vielen Dank, dass du vorgelesen hast. diesen Gedanken nochmal wichtig. Das ist nichts Neues. Wenn wir den Fokus auf die falschen Dinge legen, dann macht das was mit unseren Emotionen. Dann macht es was mit meinem Alltag. Dann macht das was mit meiner Perspektive, sogar dahingehend, dass selbst der Psalmschreiber sagt, er wäre daran fast zerbrochen. Und wie gut, dass er schon die Lösung bietet. Er geht in den Tempel und fragt Gott, ey, was ist das? Was macht das mit mir? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ich wünsche mir, dass es dir heute ähnlich geht. Wenn wir zu Gott kommen und unsere Emotionen, unsere Sorgen, unsere Gedanken ihm abgeben, dann verändert er nicht immer die Umstände. Das hat sich damals bei dem Psalmschreiber auch nicht geändert. Das wurde nicht plötzlich anders. Aber Gott ändert deine Perspektive. Und das ist etwas sehr Wichtiges, gerade auch, wenn wir uns jetzt mit dem Psalm 37 beschäftigen. Für mich auch spannend, dass es diesen Zahlendreher da gab und die Ursache eigentlich die gleiche ist. In dem Psalm 73 sieht der Schreiber, wie gut es denjenigen geht, die sich eigentlich gegen Gott richten. Und im letzten Vers, also wir haben nicht den ganzen Psalm gelesen, aber in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, sagt er, hey, aber dann habe ich im Tempel deren Ende bedacht. Und der Psalm 37 macht eine Gegenüberstellung. Er macht eine Gegenüberstellung zwischen denjenigen, die gottesfürchtig leben, die treu leben, und denen, die gottlos leben, die Gott verlassen haben. Und das vorweg ist ein herausfordernder Text, den ich euch zumute, weil er sehr viel mit Extremen spielt. Ich bitte dich, ganz persönlich, versuch dran zu bleiben. Wenn dich etwas stört, darf das sein. Aber bitte bleib dran und folg mir bis zum Schluss. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, und das dürft ihr jetzt mit mir machen, den Psalm einmal zu lesen, aber geteilt. Ich möchte erst nur das vorlesen, was im Psalm 37 vorkommt, was für den Gottlosen gilt. Also alles da, wo der Gottlose zu Wort kommt, wo der Gottlose beschrieben wird, das lese ich jetzt einmal als erstes für sich genommen vor. Der Mensch, der Böses tut, verdorrt so schnell wie Gras. Er welkt dahin wie grünes Kraut. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist es mit dem Bösen aus und vorbei. Wo sind sie geblieben? Keine Spur wirst du mehr von ihnen finden. Zähnefletschend planen die Gottlosen Böses gegen alle, die Gott die Treue halten. Der Herr lacht über sie, weil er weiß, der Tag der Abrechnung kommt. Diese gewissenlosen Leute zücken ihr Schwert und halten den Bogen zum Schuss bereit. Sie wollen die Armen und die Wehrlosen töten und alle beseitigen, die aufrichtig mit Gott leben. Doch ihr Schwert dringt ihnen ins eigene Herz und ihre Bogen zersplittern in ihrer Hand. Denn wer sich dem Herrn widersetzt, den lässt er scheitern. Die Gottlosen jedoch gehen zugrunde, ja die Feinde des Herrn verschwinden so schnell wie Wiesenblumen verblühen. Wie Rauch werden sie vergehen. Der Gewissenlose leiht sich Geld und zahlt es nicht zurück. Ausrotten wird Gott aber alle, die unter seinem Fluch stehen. Die Nachkommen der Gottlosen wird er vernichten. Wer von Gott nichts wissen will, der wartet auf eine Gelegenheit, um den Rechtschaffenden aus dem Weg zu räumen. Aber er wird verurteilt und vor Gericht gezerrt. Ich sah einmal einen gottlosen, gewalttätigen Menschen, der war wie ein mächtiger Baum, der alles überragt. Später kam ich wieder vorbei und er war weg. Ich suchte nach ihm, doch er war spurlos verschwunden. Wer sich von Gott lossagt, der wird umkommen. Seine Zukunft ist der Tod. Ich habe es angekündigt. Dieser Psalm spielt mit den Extremen. Und das klingt wirklich, wirklich hart. Und wir sind dann sehr schnell dabei und denken, das bin ich ja nicht. Das trifft ja gar nicht auf mich zu. Egal, was in deinem Herzen vorgeht, du wirst sehr wahrscheinlich nicht mit Schwert und mit Bogen auf Menschen zielen, die gottesfürchtig sind, wie es der Psalm beschreibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass eure Erfahrung sagt, nicht jeder, der kein Christ ist, wird so handeln. Das ist richtig. Trotzdem will ich das nicht einfach links liegen lassen. Ich will das nicht einfach nur als sind Extreme und fertig behandeln, sondern ich will fragen, warum steht das denn so da drin? Warum ist es denn dieses Extrem, das beschrieben wird? Und der Grund für mich ist, weil es sehr einfach zu beschreiben ist. Wenn ich einen Extremfall mir anschaue, dann kann ich ihn sehr klar trennen von dem, was andere machen. Und es ist jetzt sehr gut definiert, was das Ziel ist, wenn wir nicht uns an Gott wenden. Wenn wir uns von Gott lossagen, wenn wir Gott nicht als unseren Herrn anerkennen, dann ist das Ziel eigentlich immer das. Vielleicht nicht in diesem Extrem, aber vielleicht ja anders. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was sind denn so Beispiele der heutigen Zeit? Was könnte man denn sagen, was heute diesem Psalm entsprechen würde? Was machen Menschen, die heute gottlos leben? Und aus gegebenem Anlass eines Wahlprogramms könnte man sagen, dass man heute evangelikale, fundamentalistische Christen mit Dschihadisten gleichstellt. Ich bin mir persönlich zwar sehr sicher, dass es sehr extreme Positionen in dem evangelikalen, fundamentalistischen Bereich gibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch da Veränderungen im Glauben geschehen sollte, weil ich der Meinung bin, Extremismus ist nie gut. Auch wieder verallgemeinert, aber ist nie gut. Da darf es Veränderungen geben. Aber diese Gleichsetzung finde ich doch wieder herausfordernd, weil sie die Perspektiven verzerrt. Ein anderes Beispiel vielleicht, was man dann schon eher nachvollziehen kann, ist, dass es einfacher ist, sich über den christlichen Glauben zu erheben, weil er ja rückständig ist. Die Wissenschaft hat ja eigentlich alles nachgewiesen, was wir wissen müssen, und das ist ja eine Beweisführung, das ja kann man nichts dran ändern. Deshalb ist der ganze Rest, der nicht wissenschaftlich nachweisbar ist, Menschenwerk und damit Unsinn. Eigentlich müssten die Christen das doch mittlerweile mal verstanden haben. Auch da kommen wir sehr schnell an einen Punkt, wo man sich über den anderen erhebt, wo man ganz schnell den Christen etwas vorwirft, nämlich dass sie dumm wären. Und damit setzt man sich schon genau in diese Verschiebung mit rein. Man zielt vielleicht nicht mit Schwert oder Bogen auf den Christen, was man aber macht, ist eine sehr starke Stufe aufzustellen. Und ein Beispiel noch, was vielleicht auch möglich wäre, man fängt an, Einzelaussagen einfach aus der Bibel herauszustreichen. Das geht ganz schnell und manchmal wirkt es auch so, dass das leichtfertig passiert, auch bei uns. Auch bei uns kann das sehr schnell passieren, dass wir einzelne Dinge für voll nehmen und sagen, hey, das muss aber passieren, und andere Dinge, ja, lass das mal so liegen. Und damit meine ich nicht, dass man auch einen Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament macht und dass man heute sagt, hey, wir müssen aber die Völker bei der Landnahme von Kanaan müssen wir nicht mehr ausrotten, wie es in der Bibel drin steht, sondern auch wenn man nur ins Neue Testament guckt, wenn drin steht, und ich nehme jetzt bewusst Extrembeispiele, wir sind sowieso im Extrem, die Frau schweige in der Gemeinde. Wenn man es wörtlich nimmt, hätten wir hier schon was falsch gemacht. Wir nutzen eine Abweichung davon. Wir haben für uns das mal festgelegt, hey, die Frau soll nicht predigen bei uns. Das ist eine Art und Weise, wie wir das nutzen. Und auf der anderen Seite, diese Aussage von Paulus nehmen wir voll mit rein und andere Aussagen lassen wir ein bisschen offen. Es gibt auch die Aussage, dass eine Frau, die betet, ein Kopftuch tragen soll, weil sie damit ihren Mann ehrt. Und der Mann hingegen soll bewusst kein Kopftuch tragen oder sein Haupt nicht bedecken, weil er Gott damit ehrt, wenn er es nicht tut. Und wir kommen ganz schnell an Punkte, wo es schwierig wird. Und wenn wir uns nicht gut genug damit befassen, dann kommen wir in einen Bereich, wo wir uns selber zerstören, wo wir uns gegenseitig auf unterschiedliche Stufen stellen. Und irgendwann stellt sich dann eine große Frage: Wer hat denn recht? Welche Stufe ist denn die Stufe, die wir annehmen wollen? Und auch in dieser Stufenstellung kann es ganz schnell passieren, dass gottlose Menschen das zum Anlass nehmen, Christen zu verurteilen, Christen niedrig zu halten, Christen zu schaden. Obwohl das Ziel ja ein völlig anderes ist. Das Ziel eines Christen ist ja nicht, auf jede Kleinigkeit mit dem Finger zu zeigen, das machst du falsch. Und auch ich will dir in dem Fall nicht drohen, egal welche Ansichten du jetzt vielleicht im Moment von der Bibel dir rausnimmst, ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern und dich ermutigen, dich selber einmal zu prüfen. An welchen Stellen verhältst du dich vielleicht wie ein gottloser Mensch? Einfach mal den Begriff genommen. Und setzt andere Christen herab. Oder setzt andere Menschen auch herab. Und ich will dich herausfordern auch mit drei Dingen. Und zwar mit drei Dingen, die dir helfen sollen, dich selbst zu hinterfragen. Für mich ist die Bibel der Maßstab der Wahrheit. Ja, es ist ein Buch, was vor 2000 Jahren von Männern geschrieben worden ist. Ich habe jetzt noch ein Video gesehen, warum sollte ich denn an dieses Buch glauben? Vielleicht sollte man den historischen Kontext da wirklich mal begutachten, weil es ja nicht nur einfach geschrieben worden ist, sondern die meisten Sachen auch sehr präzise. Kleine Side-Info, Lukas, der das Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte, ist derjenige, der historisch am akkuratesten die Namen der, ich sag mal, Bürgermeister und der ganzen Machthaber verwendet. Das hat man nachgewiesen, dass selbst andere römische Geschichtsschreiber nicht so präzise waren wie Lukas. Von daher ist es nicht nur einfach irgendein Buch, es ist historisch nachweisbar, dass in diesem Buch Wahrheiten drinstehen und das Buch zeugt es von sich selbst. Und deshalb rate ich dir als erstes, grab in der Bibel nach Antworten. Wenn du Fragen hast, wenn du vor Probleme gestellt wirst, grab in der Bibel nach Antworten. Und manchmal tut es dann auch gut, das eigene Verständnis zu hinterfragen. Und sei es nur das Verständnis von Homosexualität. Hinterfrag das Verständnis und hab aber die Bibel in der Hand und nicht nur einzelne Verse, sondern nimm die Bibel als Ganzes in die Hand und grabe nach Antworten. Manchmal ist es vielleicht auch leichter, nicht selber zu graben. Wenn du Fragen hast, darfst du dich natürlich auch an Leute wenden, die vielleicht schon gegraben haben oder einfach an eine Gemeindeleitung, weil die müssten es ja wissen. Und wenn nicht, haben die den Auftrag, es dann zu erarbeiten, um eine Perspektive zu geben. Und was mir persönlich wichtig ist, hab in jeder Diskussion, die du mit anderen Menschen führst, die Liebe im Blick. Die Menschen, die mir gegenüberstehen, und ich muss euch leider in einen großen Raum packen, das tut mir jetzt ein bisschen leid, weil das habe ich nicht im Blick, die Menschen sind unterschiedlich geprägt. Und wir Menschen haben aus irgendeinem Grund die Eigenart zu sagen, ich habe recht. Ich habe mich ja damit befasst, egal wie viel. ich mich damit befasst habe. Ich habe recht. Und es bringt nichts zu sagen, ja, aber du hast Unrecht, weil hier steht der Vers. Eine liebevolle Begegnung ist wichtig, weil wir dann lernen, auch mit gottlosen Menschen in den Kontakt zu kommen. Diese Stufe, die gottlose Menschen den Christen gegenüber stellen, wird dann verändert. Und ich wünsche euch das, dass ihr diese drei Punkte beherzigt. Der gottlose Mensch, er hat, wie auch der Psalm 73 sagt, ein ganz klares Ziel. Er hat eine ganz klare Perspektive, nämlich dass am Ende das Getrenntsein von Gott steht und damit der Tod. Der gute und gottesfürchtige treue Mensch hat eine andere Perspektive. Ich lese alles, was für diese Person im Psalm 37 steht. Verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Wohne hier in diesem Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Dass du recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Lass dich nicht von Zorn und Wut überwältigen. Wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht. Wer auf den Herrn hofft, der wird das Land besitzen. Die auf Frieden bedacht sind, werden das Land besitzen und jubeln über ihr vollkommenes Glück. Lieber wenig besitzen und tun, was Gott will, als in Saus und Braus leben und Gott verachten. Gott kümmert sich liebevoll um alle, die treu zu ihm stehen. Tag für Tag sorgt er für die Menschen, die von Herzen aufrichtig sind. Er gibt ihnen ein Erbe, das für immer Bestand hat. In Zeiten der Not lässt er sie nicht im Elend. Sogar dann, wenn Hunger herrscht, werden sie satt. Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, dann verdankt er das dem Herrn, der ihn liebt. Selbst wenn er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich war einmal jung, doch nun bin ich ein alter Mann und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln, im Gegenteil, immer konnte er schenken und ausleihen und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Geh dem Bösen aus dem Weg und tue Gutes, dann wirst du für immer in Sicherheit leben. Denn der Herr liebt Gerechtigkeit und lässt keinen im Stich, der treu zu ihm steht. Für alle Zeiten beschützt er Menschen wie ihn. Alle, die mit Gott leben, werden das Land besitzen und es für immer bewohnen. Wer sich ganz nach Gott richtet, dessen Worte sind weise. Und was ein solcher Mensch sagt, das ist gerecht. Die Weisung seines Gottes trägt er in seinem Herzen, darum kommt er nicht vom richtigen Weg ab. Aber der Herr lässt nicht zu, dass er in die Hände des Bösen fällt und verurteilt wird, wenn man ihn vor Gericht zerrt. Hoffe auf den Herrn und tue, was er dir sagt. Dann wirst du zu Ehren kommen und das Land besitzen. Vor deinen Augen werden die Gottlosen vernichtet. Achte auf die Menschen, die aufrichtig leben und ehrlich sind. Du wirst sehen, auch in Zukunft werden sie in Frieden leben. Der Herr steht ihnen bei, die sich nach seinem Willen richten. Er ist für sie eine sichere Burg in Zeiten der Not. Bei ihm finden sie Hilfe und Rettung, ja, er rettet sie vor den Gottlosen und steht ihnen zur Seite, denn bei ihm haben sie Zuflucht gesucht. Auch hier, ist euch vielleicht aufgefallen, wird mit Extremen gespielt. Konsequenterweise bleibt er seinem Ton da treu und nutzt auch da viele Extrempositionen, die unserer heutigen Erfahrung einfach nicht entsprechen. Es werden viele Dinge aufgezählt, die sich nicht in unserem Alltag pauschalisieren lassen. Wir können das nicht auf alles einfach bügeln und dann sind wir damit fertig. Als ganz konkretes Beispiel, ich glaube, dass keiner von uns dem Gemeinschaftsleiter sagen würde, hey, du hast zu wenig Gott vertraut. Deshalb liegst du mit Bauchschmerzen zu Hause, bist komplett arbeitsunfähig. Wer würde das tun? Und ich hoffe, dass es keiner denkt. Auch den Leuten in Nepal, die haben zu wenig an Gott geglaubt, deshalb passiert ein Unglück. Das ist ja nicht nachvollziehbar. Und genauso wenig haben wir das irgendwie in Kontrolle oder wirkt es so, wie in Open Doors dann berichtet, dass in Nigeria 24 Menschen ermordet wurden, weil sie Christen sind. Also irgendwie passt diese Wahrnehmung, die wir heute haben, ja nicht zu dem, was in diesem Psalm steht. Die einfachste Lösung, um das aufzulösen, ist, der Psalmschreiber schreibt hier über die Zukunft. Bei dem Ganzen, wo es sich um Land und Erbe dreht, das kommt ja ganz oft vor, das habt ihr vielleicht gemerkt, was damals immer so, es geht um das Land Israel, es geht um das Land Kanaan, was sie versprochen bekommen haben, wo sie eingezogen sind. Und das war diese Perspektive. Und heute für die Gemeinde zählt diese Perspektive ein bisschen anders. Und zwar geht es um den Himmel. Wenn wir im Himmel sind, dann wird sich all das erfüllen. Dann werden wir zu Ehren kommen, dann werden wir niemals hungern, dann werden auch unsere Kinder von Gott gesegnet sein. Dem habe ich grundsätzlich nichts entgegenzustellen, weil das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung, dass ich bei Gott im Himmel sein kann und dass das, was er in seinem Wort über diesen Himmel sagt, auch wahr ist. Dass kein Leid mehr sein wird. Dass alle Tränen abgewischt sind. Das ist eine Perspektive, die unterstütze ich vollkommen. Aber ich weigere mich, zu sagen, dass das das Einzige ist. Ich weigere mich zu sagen, dass das das Einzige ist, weil dieser Gott, der sich in der Bibel vorstellt, der greift doch ein in seine Schöpfung. Er hat nicht nur diese Welt geschaffen, sondern er bewahrt diese Schöpfung auch. Er geht mit, er hat eine Perspektive für diese Welt und er hat nicht nur Weltreiche in seiner Kontrolle, wie es das Alte Testament beschreibt, wo sogar Prophetien über die zukünftigen Reiche gemacht werden, die tatsächlich umgesetzt worden sind. Nein, er greift auch in ganz kleine Lebenssituationen ein. Er ist ein Gott, der heilen kann. Er ist derjenige, der wirklich einen Unterschied machen kann. Und das ist die Perspektive, die mir wichtig ist. Gerade mit dieser Perspektive auf einen Gott, der einen Unterschied machen kann, lässt mich doch diese ersten Verse ganz neu mit Zuversicht sprechen. Die Verse 3 bis 5. Verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Wohne hier in diesem Land und sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Und das heißt nicht, dass meine Erwartungen erfüllt werden. Das heißt nicht, dass alles das, was in meinem Umfeld passiert, genau so umgesetzt wird, wie diese Extreme das beschreiben. Aber das heißt für mich, ich habe eine Perspektive auf einen Gott, der mir verspricht, er wird es richtig machen. Und das ist manchmal schwer, das gebe ich zu. Abhängig von Krankheiten, abhängig von Schicksalsschlägen, das ist alles nicht einfach. Aber die Realität ist, dass kein Mensch vor irgendwelchen Schicksalsschlägen sicher ist. Und welche Perspektive hast du dann? Die Perspektive, dass du wissenschaftlich nachweisen kannst, warum ist das denn passiert? Top, danke. Das hilft mir jetzt für die nächsten Tage auch nichts. Die Perspektive, dass du vielleicht noch in deinem Aktiendepot genügend Ressourcen hast, um irgendwas wieder aufzubauen? Naja, klingt vielleicht cool, aber an einem Punkt, wo Finanzen dein Leben nicht mehr retten können. Schön für dich, dass du das Geld hast. Aber ich vertraue auf einen Gott, der das letzte Wort hat. Ich vertraue auf einen Gott, der wirklich was verändern kann, der wirklich eingreifen kann. Ich vertraue auf einen Gott, der in seinem Wort lebendig wird, der mir zeigt, worauf es wirklich ankommt, der mir sagt, wie ich mein Leben führen kann und der es gut machen wird, weil er es gesagt hat. Und deshalb will ich dich ermutigen, verlass dich auf Gott. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Hoffe auf ihn, weil er wird es richtig machen. Und das wünsche ich dir, dass du das in drei Schritten vielleicht wahrnehmen kannst. Wenn ich mich auf Gott verlassen möchte, wenn ich auf ihn hoffen will, weil ich weiß, dass er das richtig machen wird, dann ist es gut zu wissen, welche Zusagen macht Gott denn überhaupt? Was ist denn das, was Gott mir in meinem Leben wirklich zusagt? Und ich weiß nicht, ob du schon jetzt irgendwelche Dinge in deinem Kopf hast, irgendwelche Bibelverse oder auch irgendwelche Lieder. Ich muss jetzt an My Lighthouse denken oder Leuchtturm, wo am Ende sagt, hey, ich werde auf jeden Fall sicher ankommen. Auch als Zusage. Aber welche Zusagen macht Gott dir? Suche diese Zusagen in seinem Wort. Beschäftige dich mit der Bibel. Denn nur dann kannst du irgendwie erkennen, was sein Plan denn sein könnte. Was für dich konkret jetzt wichtig ist. Und ich weiß, Bibel lesen ist anstrengender als jedes andere Buch. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, warum. Aber es ist durchaus möglich, nicht nur zu lesen. Es gibt genügend Hörbibeln, es gibt genügend Möglichkeiten, sich mit anderen einfach über Bibelstellen zu unterhalten. Es gibt genügend Podcasts und immer wieder können wir die Bibel in die Hand nehmen und das auch prüfen, was erzählt wird. Aber wenn du nicht weißt, was Gott denn dir zusagt, worauf willst du vertrauen? Deshalb such die Zusagen in Gottes Wort und rechne mit seinem Wirken. Glaubst du wirklich an einen Gott, der Kranke heilen kann? Glaubst du daran, dass dieser Gott Tote lebendig machen kann? Glaubst du daran, dass Gott Veränderung bringt? Rechnest du damit, dass Gott auch heute noch Wunder tut? Rechne mit Gottes Wirken. Bete herausfordernd. Und sei gespannt, was Gott vorhat. Nicht immer wird genau das passieren, was man sich wünscht, weil Gottes Weg doch souverän ist oder weil Gott souverän ist und sein Weg richtig ist. Und manchmal verstehen wir auch nicht, warum. Aber ich glaube an einen Gott, der heute noch Wunder tut. Und als drittes, teile dein Leben mit anderen Christen. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr hier Gemeinschaft habt. Aber wenn wir nicht wissen, wie es dem anderen geht, wofür soll ich beten? Wenn ich nicht erzähle, was in mir vorgeht, was ich für Lasten trage, warum sollten andere für mich beten? Und wenn ich was Gutes erlebt habe und das nicht erzähle, wofür sollen andere denn dann danken? Wenn wir unser Leben teilen, miteinander teilen, dann macht das Mut, weil es zeigt, Gottes Zusagen sind real. Sie verändern täglich das Leben. Und deshalb ist für mich immer diese Telefonnummer Gottes eine total wichtige Sache, wenn man sie denn vollständig liest. Kennt jemand die Telefonnummer Gottes? Ich höre ein bisschen Geflüster. Genau, Psalm 50, Vers 15, also 50,15 ist die Telefonnummer Gottes, weil drin steht, rufe mich an dem Tag der Not, ich will dich retten. Das ist der erste Teil. Und der zweite ist, und du wirst mich verherrlichen. Ich schaue in die Bibel, suche mir diese Zusage raus. Ich vertraue darauf, dass Gott wirkt, dass er mich retten kann. Und ich teile das. Und ich teile auch, wenn er es getan hat. Ich verherrliche Gott, dass wir uns gegenseitig Mut machen. Ich verlasse mich auf den Einzigen, der wirklich in jeder Situation das letzte Wort hat. Worauf möchtest du dich verlassen? Verlass dich auf den Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Alles andere geht schnell vorbei. Ich möchte dich einladen, wenn es dir körperlich möglich ist, zur Ehre Gottes aufzustehen. Ich möchte gerne beten und im Anschluss werden wir die Gnade singen. Und auch kurz jetzt im Vorfeld, wer dann gerne für das Lied stehen bleiben möchte, den lade ich ein. Ihr habt die Freiheit dazu, auch bei dem Lied stehen zu bleiben. Gott, ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hast. Ich danke dir, dass du uns eine Perspektive gegeben hast über dieses Leben hinaus. Aber ich danke dir auch, dass du nicht nur das uns schenkst, dass du eingreifst, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, dass du uns leitest. Ich möchte dich bitten, dass wir jeden Tag neu diese Entscheidung für dich treffen, dass wir dir unsere Wege anbefehlen, dass wir auf dich hoffen und dass wir darauf vertrauen, dass du es gut machen wirst.